Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast hier im wunderschönen Vaduz. Die Sonne scheint und mein heutiger Gast ist die Tina, Mental Health Expertin. Du betreust vor allem Leistungssportler, Personen aus der Politik und Topmanager.
Das ist korrekt. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Und gleich die erste Frage. Ich habe gehört, laut aktueller Studie WHO, 50% der Bevölkerung hat psychische Probleme.
Ja, also es ist eine sehr erschreckende Studie, die da jetzt rauskam. Und wir müssen schon ein bisschen differenzieren, dass wir alle wirklich auch erst so diesen Fokus auf den Leistungssport hatten, dass man sagte, okay, auch gerade mit dem, was die letzten Jahre alles an Herausforderungen war. Aber diese Studie ist wirklich ausgedehnt worden, also auf die gesamte Gesellschaft und Bevölkerung. Und da muss man wirklich sagen, dass, wenn man sich das mal vorstellt, dass jeder zweite Mensch jetzt noch nicht per se psychisch krank ist, um Gottes Willen, aber wirklich erste Symptome zeigt. Also von Schlafstörungen bis Schmerzen bis hin zu Verdauungsproblemen oder Gewichtsproblemen, Belastbarkeit, Konzentrationsschwächen. Und das sind so Dinge, die wir über die längere Zeit fast als normal hinnehmen. Ja, und das halten wir auch sicher 20 Jahre durch. Aber dass die Zahl, die da so hoch jetzt kommt, das ist wirklich ein Warnsignal.
Ist das die Vorstufe dann von einer klassischen Depression? Und wie kann man eine Depression behandeln oder der vorbeugen? Gibt es ein Mittel?
Grundsätzlich mit den Diagnosen ist das nicht ganz so einfach, wie wenn man jetzt sagt, du hast ein gebrochenes Bein. Puff, das ist eine Diagnose. Okay? Bei den psychischen Erkrankungen ist das immer mehr so ein Schieber auf einer Skala. Also du kommst eigentlich von einer sehr hohen Belastung in einen ersten Erschöpfungszustand. Dann kommst du in eine Burnout, dann in eine Vordepression, in eine Depression. Und dann kommt der Suizid irgendwo auf dieser Linie. Ja? Und das kann ich aber immer wieder auch in alle Richtungen schieben. Das heißt, wenn ich in meinem Erschöpfungszustand bin, kann ich mich auch wieder regenerieren. Wenn ich durch die Erschöpfung hindurch weitermache und in Vor-Burnout reinrutsche, dann heißt das aber nicht, dass ich dann mein Leben lang ein Burnout habe, sondern ich kann mich auch wieder erholen, raus regenerieren. Und deswegen ist dadurch, dass auch die Menschen so individuell sind, ist bei dir jetzt zum Beispiel auch die Symptomatik ganz unterschiedlich, wie es in meinem Fall wäre.
Ich selbst komme aus der Küche, stressiges Environment. Wie siehst du das? Ernährung ist ein Riesenthema. Unbedingt. Du selbst bist da auch geschult, setzt dich damit sehr auseinander. Klar, kommst aus dem Spitzensport, aber was kann die Ernährung auf unser Körper und auf unser Geist auslösen?
Unglaublich viel. Also, und da dürfen wir auch nie vergessen, dass die Ernährung selbst wieder individuell ist. Ja, also wenn ich ein Glas Orangensaft trinke, dann wirkt das auf mein System anders als auf deins, wenn du eins trinken würdest. Und da geht es auch in der professionellen Ernährungsanalyse immer um das gesamte Bild. Also wie funktioniert das System, wie funktioniert der Organismus, wie ist der Stoffwechselvorgang? Und das muss wirklich ganzheitlich angeschaut werden, um eben auch wirklich dann nachhaltig angepasst zu werden. Grundsatz Nummer eins, ich begleite niemanden durch die klassische Diät. Ja, also sowohl ernährungstechnisch als auch psychologisch nicht, weil das ist immer so mit sehr viel ich darf nicht und mit Schamgefühl, wenn ich dann doch mal eine Regel gebrochen habe und mit sehr viel Restriktionen und Verboten. Und das, wo ich jeden aber wirklich hin begleiten möchte, ist in ein bewusstes Ernähren. Was braucht mein Körper eigentlich? Wie reagiert mein Körper? Wann fühle ich mich auch wirklich gut, dass ich morgens aufwache und regeneriert in den Tag reinstarte? Und da ist natürlich sowohl die Ernährung als auch die psychische Komponente in einer großen Wechselwirkung.
Man sagt ja auch, der Magen ist ein zweites Gehirn.
Unbestritten, unbestritten. Ja, und je nach Komponente, die da noch dazukommt. Du hast jetzt gesagt, du kommst aus der Küche und Küche ist ein hartes Pflaster. Also wenn man wirklich auf deinem Niveau in so einer Elite-Küche ist, dann ist das je nach Chef, ja, ist das wirklich eine Sache, die getaktet ist. Das ist Zeitmanagement, da müssen Dinge eingehalten werden. Jeder muss an seiner Position ja auch funktionieren, dass die gesamte Maschine läuft.
Siehst du da auch Parallelen zum Spitzensport?
Unbedingt, unbedingt. Also das, was wir an Druck, an Leistungsdruck im Management, Deadlines, Politiker, Wahlresultate, Schüler, Prüfungsangst haben, ist das, was in unserem Körper passiert, ist äquivalent wie einem Leistungssportler, der jetzt sich auf eine WM vorbereitet.
Das heißt, muss ich nochmal aufgreifen, Schüler hast du gesagt, Leistungsdruck, Prüfungen. Ich glaube, wir alle kennen das. So ein bisschen ein mulmiges Gefühl, mir ist schlecht, ich muss eine Prüfung ablegen. Habe ich genug gelernt. Fängt das oder fängt die mentale Stärke oder Schwäche dann schon sehr früh an?
Lass uns erstmal definieren, was mentale Stärke bedeutet. Ja, es bedeutet nicht, dass ich nie wieder Angst habe oder nie wieder nervös bin. Mentale Stärke bedeutet, dass obwohl ich Angst habe, obwohl ich nervös bin und Zweifel habe, dass ich trotzdem den Schritt wage und performe oder den Mut habe, das durchzuziehen oder meine Leistung zeigen kann, obwohl ich emotional vielleicht nicht in meiner besten Verfassung bin. Ja, also mentale Stärke ist ganz klar, dass ich die richtigen Hilfsmittel, Tools, Strukturen, Strategien, Rituale habe, die meine Performance erlauben. Okay? Wo das Ganze herkommt, wenn ich jetzt in die Schule reingehe, dann ist das wirklich so, in dem Alter von ungefähr 8 bis 14 lernen die Kinder, dass bei Prüfungen, dass es da um was geht und dass, wenn ich ein schlechtes Resultat habe, dass das nicht gut ist für mich. Das heißt, wir trainieren durch das System, trainieren wir damit auch die Angst vor schlechten Resultaten. Und ich fände es genau dort unheimlich wichtig, dass wenn wir in dem Alter den Kindern beibringen, dass man auch, also dass man Angst vor Prüfungen haben kann, dass wir aber auch bitte gleichzeitig ihnen beibringen, wie ich mit der Angst umgehe. Das heißt, eigentlich müsste professionelles Mentaltraining in der Schule schon integriert werden.
Finde ich sehr interessant und kann ich nur unterstreichen. Mhm. Also ich habe mich auch immer gesträubt vor Prüfungen und gefühlt habe ich das jahrelang, jahrzehntelang mit mir rumgeschleppt und habe erst später dann erkannt, hey, man muss auch mal den Mut haben, was eben nicht zu schaffen, damit man dann auch wieder weiterkommt.
Ja, und ich glaube, da ist auch die Gesellschaft noch oder darf noch sich etwas entwickeln im Umgang mit Fehlern. Für mich sind Fehler so wertvoll. Stell dir vor, du gehst jetzt zum Training und machst das, was du kannst und gehst wieder nach Hause. Dann gehst du am nächsten Tag wieder und du machst genau das, was du kannst, weil du keine Fehler machst und gehst wieder nach Hause. Das machst du eine Woche, zwei Wochen. Wann entwickelst du dich?
Ich glaube nie. Und auch da die Frage, ist das dann nicht auch ein bisschen im Kopf, im Hirn eine Versteifung von einem Zentrum, dass man dann nur noch das braucht? Also man erweitert das Bewusstsein gar nicht, indem man immer nur das Gleiche macht, in dem, was man gut ist? Oder kann man das so sagen? Oder ohne zu tief zu gehen?
Ja, nein, das ist sehr, sehr spannend gerade, weil auf der einen Seite mache ich ja wirklich das, wie kriege ich Selbstbewusstsein? Indem ich Dinge mache und merke, dass es funktioniert. Und dann mache ich es nochmal und nochmal und nochmal. Und dann bin ich selbstbewusst und sage, hey, ich kann das. Okay, das heißt, Selbstbewusstsein kreiert sich durch erfolgreiche Absolvierung und durch Repetition. Und das ist schon so ein Schlüssel, den wir auch im Mentaltraining nutzen, dass wir Sachen wiederholen. Also ganz, ganz gleich, welches Hilfsmittel, ob das Visualisierungen sind, ob das Fokusübungen sind oder Routinen. Wir müssen wiederholen, damit wir das so automatisiert bekommen. Aber natürlich die Wiederholung der nicht hilfreichen Elemente, die schaden uns.
Ja, manchmal dauert das wahrscheinlich einfach zu lange, bis man das selbst erkennt. Eben wie gesagt, in der Küche, wir können nur auf höchstem Niveau kochen, weil wir es 1000 Mal wiederholt haben, aber dennoch merke ich, ich muss mein Team befüllen oder muss Freiraum geben, dass wir neue Dinge entdecken, weil sonst bleiben wir uns im Hamsterrad.
Ja, auch die Kreativität. Ja, also die ersten Symptome, ob das jetzt die Konzentrationsmöglichkeit ist, die emotionale Belastbarkeit, Kreativität, auch die Motivation aufrechtzuerhalten, dass man wirklich jeden Tag wieder aufsteht und sagt, hey cool, ich freue mich da drauf. Das braucht so viel Energie und wenn ich die Energieressourcen nicht irgendwo wieder auflade, dann ist das irgendwann, wie ich fahre mit dem Auto nach Paris, ich gehe nicht tanken, irgendwann bin ich auf Reserve und irgendwann bleibt der einfach stehen. Ja, und wenn ich so ein bisschen ausholen darf, das ist eine sehr alte Geschichte, also wo Stress überhaupt herkommt. Also wenn wir in der Evolution bis zum Höhlenmenschen zurückgehen und du stellst den Höhlenmenschen vor und der kommt vor seine Höhle und trifft dort einen Urzeit-Grizzlybären oder was auch immer, dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er greift an und tötet das Tier, weil er Hunger hat und Kleidung braucht, oder er merkt, der ist hungriger als ich und er rennt weg. Das heißt, in der Psychologie nennen wir das Fight-and-Flight-Mode. Ja, also entweder ich kämpfe um mein Leben oder ich fliehe um mein Leben. Was passiert ist, wir haben den immer noch heute mit uns. Ja, Evolution kam nicht und hat gesagt, rums, hier hast du ein neues Gehirn. Das Alte ist immer noch da und das mag manchmal sehr archaisch klingen, aber es hat einen riesen Einfluss. Das heißt, heute die Situation, wenn ich eine Prüfungsangst habe, wenn ich eine Deadline habe, wenn ich aufstehe und unter Druck bin und merke, boah, mein System ist nicht mehr belastbar, dann habe ich genau die Reaktion. Mein Unterbewusstsein hat das Gefühl, es wird lebensbedrohlich. Das heißt, innerhalb von 230 Millisekunden schickt die Hirnanhangsdrüse und die Nebennierenrinde Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin in jede Zelle meines Körpers. Muskelspannung verändert sich, Puls geht hoch, Atmung verändert sich, Verdauung verändert sich. Das heißt, wenn ich da lang genug drin bleibe, ist es logisch, dass mein gesamtes System physisch krank wird. Da der Zusammenhang zwischen psychischem Stress und physischen wirklich Krankheiten.
Okay. Mhm. Wie kann man damit achtsam rumgehen? Gibt es da ein Mittel, dass man nicht es so weit kommen lässt und eben dann auch noch physisch zusätzlich noch Probleme bekommt, was dann wiederum wahrscheinlich Krankheiten vorantreibt?
Mhm. Die größte Schwierigkeit ist wirklich im Umdenken der Gesellschaft, weil wir sind so auf Leistung getrimmt, dass es normal ist, dass du in der Schule, das ist streng, im Studium musst du Vollgas geben, dann noch Familie nebendran und noch drei Projekte bitte. Ja. Die Gesellschaft ist sehr auf Leistung getrimmt und das finde ich in sich auch nicht schlecht, aber eben wie vorhin beim Beispiel in der Schule, wir müssen gleichzeitig auch die Hilfsmittel dazu geben, damit wir unter dieser Entwicklung gesund bleiben können. Und die schwierigste Herausforderung finde ich immer im Timing. Diese Achtsamkeit mit mir selbst, wann spüre ich, wo bin ich bewusst genug, um zu merken, jetzt bin ich erschöpft. Mhm. Ja, oder jetzt komme ich nicht mehr so gut in die Regeneration oder meine Konzentration lässt nach. Und wenn ich da keine Hilfsmittel habe, das zu erkennen, wenn ich keine Hilfsmittel habe, dann wieder damit rauszukommen, dann habe ich keine Chance. Unmöglich.
Also muss man sich selbst reflektieren.
Ja.
Sicher so ein A und O. Erschreckende Zahl, in unserem Gesundheitssystem wird 2% plus minus nur ausgegeben für psychische Erkrankungen. Kannst du mir erklären, warum das so wenig ist? Obwohl, wie vorhin erwähnt, wir haben Probleme, jeder Zweite hat Probleme. Mhm. Und wenn wir da nicht reagieren, wird es irgendwann einfach so weit kommen, dass es mehr Burnout geben wird, mehr Depressionen. Das heißt, das Gesundheitssystem wird noch mehr belastet.
Mhm. Und die Situation ist wirklich prekär. Also egal, ob jetzt so einzelne individuelle Personen, meine Kollegen, Psychologen, Psychotherapeuten oder ganze Häuser, sie platzen wirklich aus allen Nähten. Also der Bedarf ist unglaublich hoch. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist wieder der Mensch selbst. Es ist eine so große Hemmung, eine so große Scham und immer noch verbunden mit Schwäche oder Versagen oder ich bin nicht gut genug, wenn man wirklich den Mut hat, sich Hilfe zu holen. Und ich glaube, dieses Umdenken in der Gesellschaft muss wirklich stattfinden, damit Leute, die merken, hey, ich stoße an meine Grenzen, den Mut haben, auch um Hilfe zu bitten und auch zum Arzt zu gehen. Also die Frage für mich, will das System so wenig ausgeben oder gehen so wenig Leute wirklich und fragen um Hilfe? Mhm. Die finde ich noch wichtig zu differenzieren. Aber es ist absolut korrekt, wir brauchen mehr systemische Unterstützung. Wir müssen auch gewisse Systeme, die gerade auch im Nachwuchs in Kombination mit Leistungssport und Schule und Ausbildung zu verhärtet, zu alt sind und zu wenig Freiraum auch für Regeneration bieten.
Strukturen müssen neu geordnet werden.
Genau, und zumindest mal aufgeweicht werden, damit nicht eine so hohe Zahl wie fast 70-80% der Kinder aus dem Leistungssport dann wirklich die Karriere nicht mehr nachgehen kann und krank wird, nachweislich krank wird. Ja, und das ist schon ein großes Thema, wo wir auch auf die Gesundheit unserer Kinder enorm achten müssen.
Tina, ich könnte mit dir stundenlang so weiterreden. Ja. Ich habe jetzt noch ein paar persönliche Fragen an dich. Wie gehst du selbst mit Achtsamkeit um?
Wie so viele, die sehr bewusst damit sind, musste auch ich erst gegen die Wand rennen. Ja, also ich unterschreibe das, dass man immer denkt, nee, das geht schon noch. Und jetzt stell dich nicht so an. Und andere machen das ja auch. Und jeder muss für sich wirklich erstmal lernen, dass der Körper sagt, stopp, es geht wirklich nicht mehr. Und das, was daraus sich entwickelt, ist, dass unser Frühwarnsystem immer schneller reagiert. Also wenn ich wirklich Leistungssport und Studium und alles nebenbei parallel gemacht habe, das kriege ich jetzt nicht mehr für 10 Jahre hin. Also ich kann mich regenerieren, aber wenn ich dann in das alte, rücksichtslose, brutale Muster wieder reingehe, dann hält mein Körper sicher nicht noch mal 10 Jahre still und wartet wieder, sondern er sagt viel früher, hey, Moment, da waren wir schon mal. Ja? Das heißt, das, was ich persönlich mache, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und zwar das eine ist die emotionale Distanz, weil ich bin in der privilegierten Lage mit sehr intimen, sehr schlimmen Situationen konfrontiert zu werden. Und natürlich alles unter Schweigepflicht, aber ich musste bewusst lernen, dass das nicht mein Problem wird und dass ich es nicht nach Hause nehme und selbst emotional betroffen werde. Ja, ohne natürlich an Aufmerksamkeit oder Empathie die Qualität zu senken. Also das ist wirklich eins, wo ich auch sehr bewusst jeden Tag dran arbeite, dass ich die Trennung schaffe zwischen, was ist sehr viel Empathie und Verständnis und Intensität im Job und wo muss ich den Schnitt machen, das ist nicht mein Problem. Und das Zweite ist, wie du angesprochen hast, ich bin sehr bewusst mit Ernährung und sportlichem Ausgleich. Ja, und auch da merke ich, wenn ich unseren Philosophien nicht folge, da hält mein Körper nicht lange durch.
Dass du dann in ein Ungleichgewicht fällst.
Ja, und ob das eine Erschöpfung ist oder eine Motivationslosigkeit oder auch so dieses schnellere Gereiztsein, so diese Ungeduld, ja, das kann ich mit Ernährung und Struktur, kann ich dem allen vorbeugen.
Tina, wir haben vorher von einer allgemeinen Überlastung geredet, dass 50% der Bevölkerung leidet an psychischen Störungen. Was hältst du von einer Viertagewoche in Island? Gibt es ja schon seit längerem so ein Pilotprojekt, wo man sagt, hey, die Woche hat nur noch 4 Arbeitstage. Ist das förderlich? Kriegt man da mehr Life-Work-Balance? Ich kenne nur Life-Balance.
Finde ich einen sehr spannenden Ansatz und ich muss wirklich gestehen, ich habe mich mit diesem Prinzip der 4-Tage-Woche noch nicht eng genug befasst, um wirklich zu sagen können, ja, das ist jetzt die Lösung. Ich sehe in unserer Gesellschaft die Schwierigkeit, dass wir so getrieben sind. Ich meine, viele Personen, die ja eine 5-Tage-Woche haben, machen ja am Wochenende noch mehr. Ja, und wenn sie dann einen Tag frei haben, dann haben sie Freizeitstress, weil jetzt unbedingt an diesem freien Tag unbedingt dieses Projekt durchgezogen werden muss und man, ich weiß nicht, 25 Bäume bauen muss. Ja, also, und deswegen glaube ich, ist dort auch wieder die Frage, wie können wir nachhaltig, bewusst im Moment ankommen. Und das braucht Übung, das braucht Training. Also ich denke, dass eine 5-Tage-Woche wunderbar funktionieren kann, wenn der Mensch beruflich und privat trennt, wenn er die Möglichkeit findet, in der Zeit, die er für sich zur Verfügung hat, auch das tut, was ihm wieder gut tut. Ich weiß nicht, ob die 4-Tage-Woche für alle Charaktere wirklich die Lösung ist. Weil eben, du musst ja dann auch die Tage, die du oder die Zeit, die du für dich gewinnst, musst du ja dann auch für dich investieren. Und viele schieben die eigenen Bedürfnisse auf der Prioritätenliste so ganz weit nach hinten, dass selbst wenn sie mehr Zeit hätten, sie die nicht für sich selbst nutzen würden. Also,
du hast jetzt gerade gesagt, wie ist denn das, wenn sich jetzt zum Beispiel Alltag und Beruf, man wird zu einer Marke, wenn sich das vermischt? Ist ja dann schon ein bisschen auch eine toxische
Umdenk.
Kombination.
Ja.
Ist bei mir auch ein bisschen so, merke ich natürlich.
Ja.
Muss mich damit auch mehr auseinandersetzen wie vielleicht andere.
Unbestritten. Und das ist, sobald man in einen gewissen Bereich der Bekanntheit reinrutscht. Ja. Und deswegen, ich arbeite mit Musikern, mit Rockstars, mit Schauspielern, die wirklich sagen, hey, ich laufe durch einen Supermarkt und ich darf nicht mehr ich sein. Ja, ich werde überall erkannt und manchmal ist mir das zu viel. Fußballstars oder sonstige Sportler, die wirklich da ganz klar den Schnitt machen. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann mache ich Kompromisse und muss Sachen von mir, von meinem Leben wirklich dieser Sache widmen. Ja, ich muss diese Kompromisse gehen. Und dann ist das aber auch in der täglichen Struktur. Also ein Leistungssportler, der ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche Leistungssportler. Ja, und wenn ich auf einem internationalen, absolut höchsten Niveau mitarbeiten möchte und bleiben möchte, dann kann ich nicht irgendwie 6 Wochen Urlaub machen und nur am Strand liegen. Ja, dann ist auch dieser Urlaub ist geprägt von einer gewissen Routine, natürlich nicht Hochleistungstraining wie in der Vorbereitung zum internationalen Event, aber von einer gewissen Routine, von einer gewissen Ernährung, von einem gewissen Bewegungsmuster, dass ich weiß, die Maschine bleibt gesund und bleibt im Laufen.
Sind wir ja wieder ein bisschen bei dem Punkt, man sieht eigentlich immer nur the fame, wie toll und auch die sportliche Leistung, aber da steckt sehr viel mentale Leistung dahinter.
Enorm. Also es ist ganz spannend, weil in den 90er Jahren schon haben in den USA die damals die Größen der Sportpsychologie, unter anderem James Lehr, der sehr auf Tennis spezialisiert war, haben Umfragen gemacht bei Olympiasiegern und Weltmeistern. Und die Frage war ganz, also die, die das erreicht haben, ja, wie hoch war der prozentuelle Anteil am Sieg des Mentaltrainings, ja, oder der mentalen Stärke? Wie viel hat das wirklich ausgemacht? Und die haben gesagt, zum Schluss über 90%. Ja, wenn du mal auf diesem Niveau bist oder bei dir beruflich, wenn du mal auf dem Niveau bist, dann geht es nicht mehr um die Technik oder die Struktur oder das Können. Dann geht es wirklich darum, ob du in dem Moment stabil bleibst und Leistung bringst.
Genau. Ja. Kann ich unterstreichen. Also
genau.
Für mich war das Konzept war klar und ausgereift genug. Mhm. Es war mehr für mich. Viele fragen mich auch, hey, wie hast du die 3 Sterne erreicht?
Ja.
Bist jetzt im Olymp, mehr geht nicht.
Ja.
Ich muss dazu gestehen, es ist die Passion und der Durchhaltewille.
Richtig.
Die Driving Force, was ich nie aufgehört habe, daran zu glauben, wo mich treiben lassen hat, das weiterzumachen. Und irgendwann...
Ja, und da ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil oftmals auch, und das ist egal, ob ich ein Ziel erreiche oder auch mit dem Gewicht, ich möchte jetzt unbedingt abnehmen oder ich möchte eine gewisse Form aufbauen in der Muskulatur. Das ist eigentlich nie so das Schwierige, ein Konzept zu erarbeiten. Das ist nicht schwer, aber dann das Niveau über 20 Jahre zu halten.
Ja,
ja, also wenn Leute kommen und sagen, ich muss jetzt unbedingt 10 Kilo abnehmen, okay. Aber wie können wir dann das Gewicht wirklich für eine lange Frist halten? Oder du bist angekommen, 3 Sterne, okay. Wie bleibst du jetzt die nächsten 20 Jahre gesund auf diesem Niveau? Das ist für mich die spannende Frage.
Leider, liebe Tina, nähern wir uns dem Ende. Aber eine Frage habe ich noch für dich. Und das soll ganz persönlich von dir kommen. Gibt es irgendetwas, was du unbedingt noch mit uns teilen möchtest?
Ja, also eine Herzensangelegenheit für mich ist wirklich, dass Gesundheit ist nicht verhandelbar. Und das wichtigste Parameter, finde ich, ist wirklich das eigene Wohlbefinden. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo alles messbar gemacht wird. Alles, ich kann alles im Internet nachgucken, ob das Zeiten, Ranking, Punkte, Umsatz der Firma, Erfolg ist. Ich kann das alles nachgucken und es wird so oft vergessen, was wirklich wichtig ist und der Mensch, der dahinter steckt. Und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, auch dass die Leute ein bisschen respektvoller mit sich selbst umgehen. Die meisten sind so brutal, so respektlos mit sich selbst, reden auch so mit sich selbst, wie sie mit anderen Leuten niemals umgehen würden. Und das hat keiner verdient. Mhm. Und ich denke, egal welchen Weg man wählt, ja, ob das jetzt ein Mentaltrainer ist, ob das ein Psychologe ist, ein Psychotherapeut, ein guter Freund, das ist, kommt, oder eben auch die klassische Medizin. Es gibt so viele Facetten. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ja, es ist nicht nur die klassische Medizin und genauso ist es nicht nur auch die Homöopathie. Man muss immer die goldene Mitte für sich selbst finden. Und ich denke aber, dass es wichtig ist, dass man den Mut hat zu erkennen, hey, vielleicht würde mir hier eine Meinung von außen mal gut tun. Das heißt noch nicht, dass man gleich psychisch krank ist. Aber das wäre wirklich eine Herzensangelegenheit. Die Leute, die merken, hey, mir geht's nicht gut. Bitte fragt um Hilfe.
Dass wir wieder mehr offen und ehrlich darüber reden und uns auch äußern.
Es ist kein Tabuthema mehr. Also darf es heute nicht mehr sein. Und es ist kein Zeichen von Schwäche, darüber zu sprechen. Es ist ein Zeichen von Stärke.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Tina, herzlichen Dank für das tolle, offene Gespräch. Sehr inspirierend und gerne auch wieder. Und ihr zu Hause, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal, euer Sven.
Danke dir. Tschüss.